Es war 2010. Ich war Polizist in einer Kleinstadt entlang einer einsamen Landstraße, der Art von Ort, wo normalerweise nichts Großes passiert. Wir hatten unsere kleinen Diebe, gelegentliche Schlägereien in Bars und dergleichen. Kürzlich hatten Budgetkürzungen unsere Abteilung hart getroffen, was bedeutete, dass wir oft alleine Nachtschichten machen mussten. Eines Abends war ich für eine solche Schicht eingeteilt, weil ein Kollege krank gemeldet hatte. Es war nicht mein übliches Gebiet, aber ich hatte nichts gegen die Einsamkeit. Sie konnte ganz angenehm sein. Gegen Mitternacht machte ich jedoch einen Fehler, der mir eine Rüge oder Schlimmeres hätte einbringen können. Ich stellte fest, dass ich meine Dienstwaffe in der Wache vergessen hatte. Ich hatte sie zuvor abgenommen, um sie zu reinigen, und zwischen Kaffee und einem Snack musste ich sie liegen gelassen haben. Ein großer Verstoß gegen das Protokoll. Andererseits, angesichts der geringen Kriminalitätsrate in unserer Stadt, machte ich mir nicht allzu viele Sorgen, solange ich es schaffte, zurückzufahren, ohne dass jemand davon erfuhr. Die Nacht verlief ereignislos, bis etwa 2 Uhr morgens. Ich erhielt einen Anruf über ein liegen gebliebenes Fahrzeug auf einer alten Landstraße außerhalb der Stadt. Die Zentrale berichtete, dass ein Mann angerufen hatte, der frustriert klang und um Hilfe bat. Ich funkte zurück, dass ich unterwegs sei. Ich war diese Straße schon 100 Male gefahren. Es war ein enger, kurvenreicher Weg, gesäumt von dichtem Wald auf beiden Seiten, der typische Ort, wo der Handyempfang schon mal ausfällt. Als ich mich der angegebenen Stelle näherte, erblickten meine Scheinwerfer eine Limousine, die am Straßenrand geparkt war, die Motorhaube geöffnet. Ich hielt hinter dem Wagen an und meldete meine Position per Funk. Dann stieg ich aus dem Wagen. Es war eine kalte Nacht und ich erinnerte mich daran, dass ich unbewaffnet war, also musste ich vorsichtig sein. »Guten Abend«, rief ich. »Sind Sie derjenige, der angerufen hat?« Ein Mann trat hinter der geöffneten Motorhaube hervor. Er war groß und schlaksig, trug eine abgenutzte Jacke und Jeans. Sein Gesicht war teilweise durch den Schirm einer Baseballkappe im Schatten. »Ja, das bin ich«, antwortete er, seine Stimme ruhig und ohne Tonfall. »Der Wagen ist einfach stehen geblieben.« »Alles klar, dann schauen wir mal, was wir tun können.« Ich ging auf ihn zu, freundlich, aber vorsichtig, und warf einen Blick in den Motorraum. Zugegeben, ich war kein Mechaniker. »Irgendeine Ahnung, was passiert ist?«, fragte ich. Er zuckte mit den Schultern, seine Augen fixierten mich, anstatt den Motor zu betrachten. »Er hat einfach aufgehört zu laufen. Vielleicht könnten Sie mich mitnehmen?« Sein Blick war intensiv, ohne zu blinzeln. Dann bemerkte ich seine Hände. Vernarbte Knöchel, Dreck unter den Fingernägeln. Ehrlich gesagt, ein ziemlich einschüchternder Typ. »Sicher, das können wir arrangieren«, sagte ich. »Hätten Sie etwas dagegen, mir Ihren Führerschein und Ihre Fahrzeugpapiere zu zeigen? Das gehört zum Routineverfahren.« Er zögerte einen Moment, bevor er schließlich antwortete, »Hab meinen Geldbeutel zu Hause vergessen.« »In Ordnung, kein Problem.« »Wie heißen Sie?« »Daniel.« »Daniel was?« »Einfach nur Daniel.« In diesem Moment fühlte sich die Situation unangenehm an, und ich wurde schnell daran erinnert, dass ich allein war, unbewaffnet und mit einem Fremden sprach, der deutlich größer und zunehmend verdächtiger war. »Nun, Daniel«, sagte ich, »warum gehen wir nicht zurück zu meinem Streifenwagen und sehen, wie wir Ihnen helfen können?« Er bewegte sich nicht. Stattdessen fragte er, »arbeiten Sie hier draußen allein?« Ein Hauch eines Lächelns zog über sein Gesicht. »Manchmal«, antwortete ich, »aber Verstärkung ist nie weit, wenn ich sie brauche.« »Ach ja?«, fragte er, seine Augen verengten sich. »Hören Sie, Daniel«, begann ich, »warum warten Sie nicht hier und ich überprüfe die Kennzeichen? Wir finden schon eine Lösung.« Er lachte leise. »Sie scheinen nervös, Officer. Gibt es ein Problem?« »Überhaupt nicht. Nur das übliche Protokoll.« Er machte einen Schritt auf mich zu. »Sind Sie sicher, dass Sie nicht unter das Auto schauen wollen? Vielleicht steckt da was fest.« Ich trat instinktiv einen Schritt zurück. »Ich rufe einen Abschleppwagen. Die kümmern sich darum.« Sein Lächeln verschwand. »Wissen Sie, es ist gefährlich hier draußen in der Nacht. Man weiß nie, wem man begegnet. Genau deshalb müssen wir aufeinander aufpassen, nicht wahr, Daniel?« Ich hielt den Blickkontakt aufrecht, obwohl mein Herz raste. Nach einem Moment des Schweigens sagte er schließlich, »Wenn ich hier gestrandet bin, wie wäre es dann mit der Mitfahrgelegenheit, die Sie erwähnt haben?« Ich wog meine Optionen ab. Ihn in meinen Streifenwagen zu lassen, schien nicht klug, aber ihn abzulehnen könnte die Situation eskalieren. »Wissen Sie was? Warum setzen Sie sich nicht in Ihr Auto, um sich warm zu halten, während ich ein paar Anrufe tätige?« Er warf einen Blick zurück zu seinem Wagen, dann zu mir. »Batterie ist tot. Keine Heizung.« »Okay«, sagte ich widerwillig, Sie können auf dem Rücksitz meines Streifenwagens Platz nehmen. Innerlich erinnerte ich mich daran, dass die hinteren Türen von innen nicht geöffnet werden konnten. Er starrte mich für einen langen Moment an, bevor er nickte. In Ordnung, das passt. Ich öffnete die hintere Tür für ihn und als er einstieg, bemerkte ich ein Tattoo auf seinem Nacken, ein gezacktes Symbol, das mir irgendwie bekannt vorkam. Ich schloss die Tür hinter ihm, atmete tief durch und ging um den Wagen herum zum Fahrersitz. Drinnen schloss ich unauffällig alle Türen ab. Ich griff nach dem Funkgerät. Zentrale, ich habe einen liegen gebliebenen Wagen bei Meilenmarker 42 auf der Old Mill Road. Bitte um Abschleppwagen und Verstärkung. Stille. Ich versuchte es erneut. Zentrale, bitte komm. Funkprobleme? Fragte Daniel von der Rückbank. Ich warf einen Blick in den Rückspiegel. Seine Augen trafen meine. Nur eine Funklücke, sagte ich, bemühte mich, selbstsicher zu klingen. Technologie kann unzuverlässig sein, bemerkte er. Ich zog mein Handy heraus, aber natürlich gab es auch hier kein Signal. Gut, wir müssen wohl ein Stück fahren, um Empfang zu bekommen, sagte ich, startete den Motor und fuhr wieder auf die Straße. Die Atmosphäre im Wagen war angespannt. Ich musste den Kerl zum Reden bringen. Vielleicht konnte ich so mehr über ihn herausfinden. Also Daniel, wohin wollten Sie eigentlich heute Nacht? Nirgendwo Besonderes. Muss schön sein, so frei reisen zu können. Kommen Sie aus der Gegend? Ich bin schon lange unterwegs, sagte er. Suche nach etwas. Ach ja? Wonach suchen Sie? Er lehnte sich nach vorne. Interessante Leute, gute Gespräche. Nun, dann haben Sie mich gefunden. Ich zwang ein Lachen hervor. Er lächelte. Ja, das habe ich. Ich bemerkte sein Spiegelbild im Rückspiegel. Seine Augen wanderten durch das Wageninnere. Sagen Sie mal, Officer, vergessen Sie oft Ihre Dienstwaffe während des Dienstes? Mein Blut gefror. Woher wusste er das? Ich blickte kurz hinunter. Mein leerer Holster war teilweise sichtbar. Manchmal bin ich etwas vergesslich, sagte ich ruhig. Aber wie gesagt, Verstärkung ist nie weit. Er lehnte sich zurück. Das stimmt wohl. Wir fuhren einige Minuten schweigend weiter. Noch immer kein Handyempfang und das Funkgerät blieb ebenso nutzlos. Schließlich durchbrach er die Stille. Darf ich Ihnen etwas fragen? Natürlich, antwortete ich, bemüht, meine Nervosität zu verbergen. Glauben Sie an Schicksal? Ich denke nicht oft darüber nach. Vielleicht sollten Sie das tun, sagte er, seine Stimme ruhig, aber schwer mit einer Bedeutung, die ich nicht entschlüsseln konnte. Ich spürte, dass ich das Thema ändern musste, also fragte ich, Daniel, gibt es jemanden, den ich für Sie anrufen kann, sobald wir Empfang haben? Vielleicht Familie oder Freunde? Er schüttelte den Kopf. Da wartet niemand auf mich. Jeder hat jemanden. Nicht ich. Er zögerte kurz. Aber Sie haben bestimmt jemanden, der auf Sie wartet, oder? Eine Familie vielleicht? Kinder? Ich spürte, wie sich meine Finger um das Lenkrad verkrampften. Warum fragen Sie? Nur so. Konversation. Kurz darauf erreichten wir eine Tankstelle, die einzige auf dieser Strecke. Aber die Lichter waren aus. Natürlich war sie geschlossen. Lassen Sie uns hier anhalten, schlug Daniel vor. Die Tankstelle ist zu, antwortete ich, aber ich war mir nicht sicher, ob es weise war, anzuhalten. Vielleicht sollten Sie trotzdem nachsehen, meinte er. Vielleicht gibt es ein Münztelefon. Ich zögerte, entschied mich dann aber doch, anzuhalten. Vielleicht war jemand drinnen und schloss gerade ab. Ich parkte nahe am Eingang und drehte mich zu ihm um. Warten Sie hier. Ich werde nachsehen, ob jemand da ist. Als ich nach dem Türgriff griff, sagte er leise, ich denke, Sie sollten lieber im Auto bleiben. Ich hielt inne. Warum? Er lehnte sich nach vorne, seine Stimme wurde tiefer, fast flüsternd. Weil, wenn Sie aussteigen, kommen Sie vielleicht nicht zurück. Ich drehte mich zu ihm um und sah ihn direkt an. Drohen Sie mir, Daniel? Er lächelte schwach. Nein, Officer. Nur eine Beobachtung. Mein Herz raste und ich spürte, wie der kalte Schweiß mir den Rücken hinunterlief. Ich wusste, dass ich die Situation entschärfen musste. Daniel, wenn es etwas gibt, das Sie mir sagen möchten, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Er lächelte wieder dieses dünne Lächeln. Wissen Sie, Officer, manchmal kann die Begegnung mit der richtigen Person alles verändern. Ich nickte langsam. Da stimme ich Ihnen zu. Vielleicht können wir uns gegenseitig helfen. Vielleicht. Er schien einen Moment nachzudenken, bevor er fortfuhr. Sie scheinen ein guter Mann zu sein. Ehrlich. Fleißig. Ein Familienmensch vielleicht. Ich schluckte schwer. Ja. Er seufzte, lehnte sich zurück und starrte aus dem Fenster. Es ist lange her, dass ich mit jemandem wie Ihnen gesprochen habe. Warum erzählen Sie mir nicht mehr über sich? Schlug ich vor. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Er blieb einen Moment still, bevor er leise sagte, jeder verdient eine zweite Chance, oder? Absolut, antwortete ich, bemüht, ihn zum Reden zu bringen. Er schwieg wieder und schließlich meinte er, »Ich denke, hier trennen sich unsere Wege.« Ich war verwirrt. »Was meinen Sie damit?« Bevor ich reagieren konnte, öffnete er die Tür und stieg aus. Mein Herz setzte einen Schlag aus. Diese Türen sollten sich nicht von innen öffnen lassen, aber irgendwie hatte er es geschafft. »Warten Sie, Daniel«, rief ich ihm nach, als er in Richtung des Waldes hinter der Tankstelle ging. Ich stieg aus dem Wagen, zögernd, ob ich ihm folgen sollte. Unbewaffnet und isoliert schien das keine kluge Entscheidung zu sein. »Daniel«, rief ich noch einmal. Er drehte sich kurz um und sah mich an. »Passen Sie auf sich auf, Officer. Schätzen Sie, was Sie haben.« Und damit verschwand er zwischen den Bäumen. Ich blieb dort stehen, die Nacht fühlte sich kälter an als zuvor. Ich wollte ihm folgen, aber etwas hielt mich zurück, und dieses Etwas war Angst. Ich gebe es zu. Ich hatte mehr Angst, als ich jemals zuvor hatte. Ich stieg wieder in den Streifenwagen, meine Hände zitterten, als ich das Funkgerät erneut ausprobierte. Nach ein paar Versuchen antwortete endlich jemand. Erleichtert seufzte ich und meldete mich. »Ich habe versucht, Sie zu erreichen.« »Verstanden. Wir haben auch versucht, Sie zu erreichen. Alles in Ordnung?« »Ich hatte einige Probleme. Ein liegen gebliebener Wagen, aber der Fahrer ist jetzt weg.« »Verstanden. Seien Sie vorsichtig. Die Staatspolizei hat eine Warnung über einen mutmaßlichen Kriminellen in Ihrer Gegend herausgegeben, der der Beschreibung eines Wanderers entspricht. Er soll in mehrere Morde verwickelt sein.« In diesem Moment fühlte es sich an, als ob mein Herz in meinem Brustkorb versinken würde. Alles, was ich sagen konnte, war, Roger tat. Dann legte ich den Hörer zurück. Ich fuhr zurück in die Stadt und meldete später, was ich gesehen hatte. Ich gab ihnen eine detaillierte Beschreibung von Daniel und es wurde ein Suchtrupp entsandt, um die Gegend abzusuchen. Doch Daniel wurde nie gefunden. Bis heute glaube ich, dass meine Worte während dieser Begegnung, meine Empathie und mein Versuch, ihn in ein Gespräch zu verwickeln, mein Leben gerettet haben. Wenn ich anders gehandelt hätte, wer weiß, was passiert wäre. Diese Erfahrung hat mich verändert. Ich nehme die Dinge nicht mehr als selbstverständlich hin und erinnere mich immer daran, dass manchmal die wichtigsten Werkzeuge eines Polizisten nicht seine Waffen sind, sondern seine Worte. Ob Daniel noch irgendwo da draußen ist, weiß ich nicht. Aber irgendwie bin ich ihm dankbar. Er hat meinen Willen gestärkt, Menschen zu helfen und mich gelehrt, jeden Moment zu schätzen. Ich beende diese Geschichte mit einem Ratschlag. Seien Sie nett und verständnisvoll zu Ihren Mitmenschen, denn vielleicht sprechen Sie gerade mit einem Serienmörder. Ich arbeite als Justizvollzugsbeamter in einem Staatsgefängnis und bin dort seit etwa 5 Jahren tätig. Meine Nachtschichten bestehen aus routinemäßigen Patrouillen, Zellenkontrollen und der Sicherstellung, dass alles in Ordnung ist. Vor ein paar Monaten wurde ich auf die Nachtschicht versetzt, da die Verwaltung erfahrene Beamte für diese Stunden benötigte. Die Umstellung machte mir nichts aus. Eine der ersten Dinge, die mir während der Nachtschichten auffielen, waren die Geschichten, die unter den Insassen kursierten. Typische Gerüchte, Drohungen und dergleichen. Aber da war auch etwas anderes, etwas Seltsames, das mich zunächst amüsierte, später jedoch nicht mehr so sicher ließ. Die Insassen schienen an eine Legende zu glauben, eine Kreatur, die angeblich im alten Flügel des Gefängnisses lauerte. Dieser Bereich wurde vor Jahren wegen struktureller Schäden geschlossen. Sie nannten es den Crawler. Anfangs tat ich es als typisches Gefängnisfolklore ab. Insassen erfinden oft Geschichten, um sich die Zeit zu vertreiben oder die Neulinge zu erschrecken. Aber es schien, als glaubten sie wirklich daran. Eines Nachts, während meiner Runden, hielt mich ein Insasse namens Markus auf. Markus war normalerweise ruhig und hielt sich eher zurück. »Officer, kann ich kurz mit Ihnen sprechen?« fragte er. Seine Augen huschten nervös umher. »Was ist los, Markus?« fragte ich. »Haben Sie es schon gesehen?« »Gesehen? Was?« »Das Ding, das nachts hier rumkriecht. Einige der Jungs sagen, sie hätten es in den Wänden kratzen hören.« Ich seufzte. »Das sind nur Geschichten, Markus. Wahrscheinlich Ratten oder alte Rohre, die Geräusche machen.« Er schüttelte energisch den Kopf. »Es sind keine Ratten. Es ist etwas anderes. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Ihre Runden machen.« Ich gab ihm ein beruhigendes Nicken und setzte meine Runde fort. Später in derselben Woche hörte ich 2 andere Insassen, wie sie leise miteinander flüsterten. »Tommy hat es letzte Nacht gesehen«, sagte einer. »Im Ernst? Was hat er gesagt?« Er meinte, es war im Schatten in der Nähe von Block D, bewegte sich, wie er noch nie etwas hat sich bewegen sehen. Block D lag in der Nähe des alten Flügels. Ich versuchte erneut, es zu ignorieren, aber die Häufigkeit dieser Geschichten nahm zu. Ein paar Nächte später saß ich mit einer Kollegin namens Carla im Kontrollraum und überwachte die Kameras. Plötzlich zeigte sie auf einen der Bildschirme. »Hast du das gesehen?«, fragte sie. »Nein, was denn?«, antwortete ich. »Ich dachte, ich hätte etwas in der Nähe des Eingangs zum alten Flügel gesehen.« Ich schaute auf den Bildschirm. Der Korridor war schwach beleuchtet. Wir hielten dort nur die minimalste Beleuchtung aufrecht. Wahrscheinlich nur eine Störung oder im schlimmsten Fall ein Insasse, der dort nicht sein sollte, mutmaßte ich. »Vielleicht«, sagte Carla, »aber diese Kameras spinnen in letzter Zeit oft. Du solltest die Wartung informieren.« Damit war das Thema erledigt. Doch später in dieser Nacht, während meiner Runden, bemerkte ich etwas Merkwürdiges. Eine Tür, die eigentlich verschlossen sein sollte, war einen Spalt offen. Ich näherte mich vorsichtig und leuchtete mit meiner Taschenlampe in die Dunkelheit. »Hallo? Jemand da?«, rief ich. Es kam keine Antwort. Ich betrat den alten Flügel. Offiziell war er gesperrt, aber wenn ein Insasse es irgendwie hierher geschafft hatte, konnte das gefährlich werden. Die Luft roch modrig nach feuchtem Beton und rostigem Metall. Die leeren Zellen waren von einer dünnen Rostschicht bedeckt. Weiter drinnen hörte ich ein leises Kratzen. Ich hielt inne, lauschte. Es kam aus einer Zelle weiter vorne. Langsam näherte ich mich. Die Zellentür war geschlossen, doch die Rückwand hatte ein großes Loch, etwa so groß wie ein Kanalschacht. Es sah aus wie das Ergebnis von Erosion oder vielleicht eines aufgegebenen Wartungsprojekts. Ich richtete meinen Lichtstrahl auf das Loch, aber es reichte nicht aus, um das Ende der Dunkelheit zu erhellen. Dann sah ich es. Bewegung. Etwas schien sich am Rand des Lichts zu bewegen. »Hey, wer ist da unten?«, rief ich. Keine Antwort. Plötzlich spürte ich einen Luftzug, der an mir vorbeizog. Für einen kurzen Moment glaubte ich, etwas gesehen zu haben. Ein blasses, verdrehtes Ding, das auf allen Vieren krabbelte, quer durch die Zelle und in das Loch verschwand. Mein Herz raste. Was hatte ich gerade gesehen? Ich drehte mich um die Zelle zu verlassen, als das Kratzen wiederkam, lauter als zuvor. Ich beeilte mich zurück in den Kontrollraum. Carla sah mich an. »Warst du im alten Flügel?«, fragte sie. »Ja, ich dachte, ich hätte jemanden gesehen«, antwortete ich. »Hast du etwas gefunden?«, fragte sie besorgt. »Vielleicht ein streunendes Tier, ein Waschbär oder so.« Carla runzelte die Stirn. »Pass trotzdem auf. Dieser Ort macht mir immer eine Gänsehaut.« In den folgenden Nächten spitzte sich die Atmosphäre im Gefängnis zu. Die Insassen sprachen immer mehr über den Crawler. Einige weigerten sich zu schlafen, andere beantragten Verlegungen in andere Zellen. Ein älterer Insasse namens Louis rief mich zu sich. »Officer, Sie müssen etwas gegen dieses Ding unternehmen«, sagte er eindringlich. »Welches Ding, Louis?« »Den Crawler. Er wird mutiger. Ich weiß, dass Sie wissen, wovon ich rede. Letzte Nacht war er im Lüftungsschacht neben meiner Zelle. Ich konnte ihn atmen hören. Haben Sie ihn tatsächlich gesehen?«, fragte ich. Louis nickte heftig. »Vor Jahren, bevor Sie den alten Flügel geschlossen haben, schwöre ich, dass ein Insasse dort angegriffen wurde. Louis, es gibt keine Aufzeichnungen über verschwundene Insassen. Sie lassen sich von diesen Geschichten verrückt machen.« Er packte die Gitterstäbe fest. »Wenn Sie nichts unternehmen, merken Sie sich meine Worte. Es wird etwas Schlimmes passieren.« In dieser Nacht beschloss ich, den alten Flügel erneut zu überprüfen, um sicherzustellen, dass alle Türen verschlossen waren. Als ich die Zelle mit dem Loch erreichte, war die Tür weit geöffnet. Meine Taschenlampe flackerte, als ich hineintrat. Das Loch in der Wand schien größer zu sein als zuvor. Ein tiefes Grollen drang aus der Dunkelheit. Es klang nicht wie ein Tier, das ich je gehört hatte. »Wer ist da drin?«, rief ich. Stille. Ich zögerte, ob ich Verstärkung rufen sollte, wollte jedoch nicht paranoid erscheinen. Schließlich atmete ich tief durch und trat näher an das Loch heran. Die Luft, die daraus strömte, war kalt und feucht. Plötzlich, wie aus dem Nichts, schoss etwas aus der Dunkelheit hervor, oder besser gesagt, eine Hand. Oder etwas, das wie eine Hand aussah. Ich stolperte zurück und fiel auf den Boden der Zelle. Aus dem Loch tauchte etwas Schnelles und Blasses auf, aber nur zur Hälfte. Es war ausgemergelt, mit hohlen Augen und einem Mund, der viel zu breit war, um menschlich zu sein. Es stieß ein gutturales Zischen aus, die Augen auf mich fixiert, bevor es sich schnell wieder zurückzog und im Loch verschwand. Mein Adrenalin setzte ein. Ich sprang auf, rannte aus der Zelle und schlug die Tür hinter mir zu. Meine Hände zitterten, als ich den Korridor entlang rannte. Zurück im Kontrollraum fand ich Carla. »Ich glaube, wir müssen das melden«, keuchte ich. »Melden? Was ist los?«, fragte sie verwirrt. »Da ist etwas im alten Flügel. Ich weiß nicht, was es ist, aber es ist gefährlich.« Carla starrte mich an und versuchte, meine Ernsthaftigkeit einzuschätzen. »Bist du sicher, dass du nicht einfach einen Schatten gesehen hast? Vielleicht ein entkommener Insasse?« »Ich sage dir, Carla, es war real. Wir müssen den Direktor einbeziehen.« Nach einigem Zögern stimmte Carla zu und wir riefen den Direktor an. Er traf innerhalb einer Stunde ein, hörte sich meine Geschichte an, wirkte jedoch skeptisch und leicht verärgert. »Haben Sie mich ernsthaft wegen eines Tieres hergerufen? Können Sie mit einem Waschbär nicht umgehen?«, fragte er. »Nein, Sir, das war kein Tier. Es war auch kein Mensch. Zumindest nicht wie irgendetwas, das ich je gesehen habe.« Er seufzte. »Gut, wir lassen die Wartung das Loch versiegeln und ein paar Fallen aufstellen. Und ich schlage vor, Sie ruhen sich aus. Ich möchte nicht nochmal wegen nichts hergerufen werden.« Seine Ungläubigkeit war frustrierend, aber ich wusste, dass ich riskierte, disziplinarisch belangt zu werden, wenn er dachte, ich würde lügen oder Scherze machen. Nach dieser Nacht beschloss ich, den alten Flügel zu meiden. Wie der Direktor gesagt hatte, versiegelte die Wartung das Loch und verriegelte den alten Flügel vollständig. Nur die Wartung und der Direktor selbst hatten noch Zugang. Die Gerüchte über den Crawler verstummten und die Insassen sprachen nicht mehr darüber. Ich war erleichtert. Es war eine Geschichte, an die ich nicht glauben wollte. Je realer sie wurde, desto mehr Angst hatte ich vor meinem eigenen Job. Ich weiß bis heute nicht, was es war oder woher es kam. Aber manchmal frage ich mich, ob das Gefängnis auf etwas gebaut wurde, das besser ungestört geblieben wäre. Ich arbeite immer noch als Gefängniswärter dort, aber ich halte den Kopf unten und die Ohren noch tiefer. Im Jahr 2006 arbeitete ich als Streifenpolizist in der Nachtschicht einer kleinen Stadt im mittleren Westen der USA. Den genauen Namen der Stadt werde ich nicht nennen. Meine Frau war mit unserem ersten Kind schwanger und sollte jeden Moment entbinden. Wie Sie sich vorstellen können, war meine Nervosität durch die Decke. Das Geld war knapp und ich hatte so viele Überstunden wie möglich gemacht, um etwas zusätzliches Einkommen zu generieren. Die Einrichtung und Vorbereitung des Kinderzimmers war nicht billig, und meine Eltern hatten mir erzählt, wie teuer es schon damals war, ein Kind zur Welt zu bringen. Mit der Inflation im Hinterkopf war ich völlig überwältigt. Eines Nachts, nach über 14 Stunden Dienst, fühlte ich die Erschöpfung wie einen Zug über mich hinwegrollen. Es war etwa 2 Uhr morgens und die Stadt war still. Meistens waren die Nächte hier ereignislos, ab und zu ein Anruf wegen Ruhestörung oder einer verdächtigen Person, aber selten mehr. Ich parkte meinen Streifenwagen auf einem leeren Grundstück am Stadtrand, um kurz durchzuatmen und vielleicht einen schnellen Snack zu mir zu nehmen. Doch der leise Motor und die Wärme der Heizung machten es schwer, die Augen offen zu halten. Ich kämpfte gegen den Schlaf, machte diesen typischen Nick-Kopfbewegungen, als ich aus dem Augenwinkel eine Bewegung bemerkte. Zuerst ignorierte ich es, dachte, ich sei einfach müde. Doch dann sah ich es klar. Eine Gestalt näherte sich meinem Streifenwagen aus der Dunkelheit. Ich richtete mich auf, wachsam und verwirrt. Es war ungewöhnlich, dass jemand, geschweige denn was wie ein Kind aussah, um diese Uhrzeit draußen war. Als die Gestalt näher kam, erkannte ich, dass es ein junges Mädchen war, vielleicht 8 oder 9 Jahre alt. Sie trug ein schlichtes, altmodisches Kleid, das aus einem alten Foto stammen könnte. Ihr Haar war lang und verfilzt und sie lief barfuß über den kalten Boden. Ich kurbelte das Fenster einen Spalt herunter. »Hallo, geht es dir gut? Brauchst du Hilfe?«, fragte ich. Sie blieb ein paar Schritte von der Beifahrertür entfernt stehen. »Mister, können Sie mir helfen?« Ihre Stimme war weich, aber klar. Ich sagte schnell, dass ich ihr helfen würde und fragte, was los sei. Ich nahm an, sie habe sich verlaufen oder sei von ihren Eltern getrennt worden. »Ich muss nach Hause. Können Sie mich mitnehmen?«, sagte sie, ohne sich näher zu bewegen. »Wo sind deine Eltern?«, fragte ich. »Sie warten auf mich. Bitte, ich muss nach Hause.« Etwas an der Situation fühlte sich völlig falsch an. Das Protokoll schrieb vor, dass ich ihr helfen sollte, aber meine Instinkte schrien, dass hier etwas nicht stimmte. »Okay, warum kommst du nicht ein bisschen näher, damit wir reden können?« Sie blieb bewegungslos. »Sie müssen mich in das Auto einladen. Ich kann nicht einsteigen, es sei denn, Sie sagen, ich darf.« Meine Augenbraue hob sich und ich bekam eine Gänsehaut. Was meinst du damit? Du kannst herkommen, ich werde dir nichts tun. Sagen Sie einfach, dass ich in Ihr Auto einsteigen soll, beharrte sie. Ich sah mich um. Die Straßenlaternen waren schwach und niemand war zu sehen. Mein Streifenwagen fühlte sich plötzlich wie der einzige sichere Ort in einer ansonsten leeren Welt an. Wie heißt du? Fragte ich. Sie zögerte zu lange, bevor sie schließlich sagte, Amanda. Okay, Amanda, antwortete ich. Wo wohnst du? Vielleicht kann ich jemanden anrufen, der dich abholt. Sie schüttelte den Kopf. Es muss sie sein, laden Sie mich ein. Bitte. Ihre Beharrlichkeit war beunruhigend. Dann passierte es. Die Scheinwerfer eines vorbeifahrenden Autos beleuchteten kurz ihr Gesicht. Es war das erste Auto seit langem und wenn es nicht gewesen wäre, wage ich nicht daran zu denken, was passiert wäre, denn ich sah ihre Augen, komplett schwarz, dunkle Abgründe wie Gruben in ihrem Gesicht. Mein Magen verkrampfte sich, als wollte ich mich übergeben. Amanda, ich muss wissen, wo deine Eltern sind. Ich kann sie anrufen. Sie trat näher. Sie werden sich Sorgen machen, wenn ich nicht bald nach Hause komme. Sie müssen mich reinlassen. Meine Hand bewegte sich instinktiv zum Holster meiner Waffe. Ich zog sie nicht, fühlte mich aber sicherer. Gleichzeitig fühlte ich mich dumm. Dieses Mädchen konnte nicht älter als 9 Jahre sein, und da war ich bereit, meine Waffe zu ziehen. »Warum wartest du nicht hier und ich rufe jemanden, der uns helfen kann?« sagte ich und griff nach meinem Funkgerät. Doch das Funkgerät gab nur statisches Rauschen von sich. Alle Kanäle waren gleich, nur weißes Rauschen. Dann begann der Motor meines Wagens zu stottern und ging aus. Die Lichter im Armaturenbrett flackerten und erloschen. Die Heizung hörte auf zu blasen. Was passierte hier? Ich zog mein Handy heraus, aber der Bildschirm war schwarz. Es ließ sich nicht einschalten, obwohl ich es bei meiner letzten Pause aufgeladen hatte. »Sie können mich nicht hier draußen lassen«, sagte Amanda. Ihre Stimme kam direkt vom Beifahrerfenster. Ich drehte mich um. Sie stand jetzt direkt am Fenster, ihr Gesicht fast an das Glas gedrückt. Ihre schwarzen Augen starrten mich an. »Es tut mir leid, Amanda. Ich kann dich nicht reinlassen.« »Sie müssen«, sagte sie mit monotoner Stimme. Ich fühlte mich gefangen. Alles daran fühlte sich falsch und unnatürlich an. Schließlich sagte ich, »Amanda, ich steige aus und wir reden, okay?« Doch als ich die Hand zum Türgriff ausstreckte, hielt ich inne. Ein tiefes Gefühl der Angst sagte mir, dass es eine sehr schlechte Idee wäre, auszusteigen. »Es ist kalt hier draußen. Bitte lassen Sie mich rein«, sagte sie und neigte ihren Kopf leicht zur Seite. »Das kann ich nicht tun.« Ihre Lippen verzogen sich zu einem leichten Schmollen, das mich noch mehr erschreckte. Es war das erste echte Gefühl, das ich in ihrem Gesicht sah. Dann sagte sie, »Dann werden Sie bald hier sein.« »Wer?«, fragte ich. Meine Stimme zitterte leicht. Amanda antwortete nicht. Stattdessen trat sie einen Schritt zurück und zeigte auf die dunkelste Stelle der Umgebung. Ich folgte ihrem Finger, konnte aber nichts erkennen. »Amanda, mit wem redest du?«, fragte ich. »Alles, was sie tun mussten, war, mich einzuladen«, sagte sie schließlich. »Sie hätten hören sollen. Ich hatte keine Ahnung, was geschah oder was passieren würde. Mein Herz raste und ich drehte den Zündschlüssel noch einmal. Nichts. Ich drückte auf die Hupe, aber kein Ton kam heraus. »Werden Sie uns reinlassen?«, fragte sie. Ich spürte, wie mir der Atem stockte. Sie hatte uns gesagt, nicht mich. Ein kalter Schauer lief mir über den Rücken und ich fühlte mich in meinem Streifenwagen gefangen, ohne Möglichkeit, Hilfe zu rufen, zu fahren oder auszusteigen. »Bitte geh weg«, brachte ich schließlich hervor. »Nicht, bis Sie uns reinlassen«, sagte sie, und diesmal schwöre ich, dass ich eine zweite Stimme hörte. Tief, unheimlich und nicht menschlich. Ich schloss meine Augen fest, hoffte, dass alles nur ein Albtraum war. Doch ein leichtes Klopfen am Fenster zwang mich, sie wieder zu öffnen. Amandas Gesicht war nur Zentimeter von meinem entfernt, getrennt durch das Glas. Ihre schwarzen Augen starrten mich an und ich spürte, wie meine Hände zitterten. »Ich lasse euch nicht rein«, erklärte ich. Dann veränderte sich ihr Gesicht. Ihre Züge verzerrten sich und ein wütender Ausdruck überzog ihr Gesicht. Plötzlich schrie sie, ein durchdringender, ohrenbetäubender Schrei, als wäre sie direkt im Auto mit mir. Ich musste meine Ohren bedecken. Ich schaute mich panisch um, aus Angst, dass sie irgendwie ins Auto gelangt war, obwohl ich die ganze Zeit auf sie geachtet hatte. Doch als ich zurückblickte, war Amanda verschwunden. Der Schrei war verstummt und eine gespenstische Stille breitete sich aus. Dann, wie von Geisterhand, sprangen die Lichter des Armaturenbretts wieder an. Die Heizung begann wieder zu blasen und ich drehte schnell den Zündschlüssel, Der Motor startete. Erleichterung überkam mich, als ich den Wagen in Gang setzte und so schnell wie möglich davonfuhr, direkt zurück zur Wache. Als ich dort ankam, saß ich einige Minuten still in meinem Wagen und fragte mich, ob ich das melden sollte. Doch mit einem Baby auf dem Weg und dem Risiko, als instabil eingestuft zu werden, beschloss ich, den Vorfall für mich zu behalten. Am nächsten Tag, gestärkt durch das Sonnenlicht, kehrte ich an den Ort zurück, an dem ich Amanda gesehen hatte. Ich suchte gründlich, aber es gab keine Spur von ihr, keine Anzeichen von Kindern oder irgendetwas Ungewöhnlichem. Auch Jahre später, wenn ich Nachtschichten mache, bin ich besonders vorsichtig. Ich parke nie mehr auf leeren Grundstücken. Ich bleibe in beleuchteten Gegenden, wo noch Menschen unterwegs sein könnten. Und wenn ich keinen geeigneten Platz finde oder mich zu allein fühle, fahre ich einfach weiter. Denn solange ich hinter dem Lenkrad sitze und das Gaspedal trete, wird mir nichts passieren. Doch manchmal frage ich mich noch immer, was war Amandas Problem und war sie überhaupt ein Mensch? Ich schätze, man könnte sagen, ich werde von der Vergangenheit heimgesucht. Klingt klischeehaft, oder? Aber wenn man gesehen hat, was ich gesehen habe, bleibt es einem im Gedächtnis. Unsere Stadt war ein ruhiger Ort, kaum mehr als ein Punkt auf der Landkarte. Jeder kannte jeden. Und das größte Problem, das wir je hatten, war ein Fall von öffentlicher Trunkenheit oder ein kleiner Diebstahl. Das änderte sich alles in einer Nacht in unserer kleinen Stadt im Süden von Texas. Damals war ich neu im Dienst, wie man so schön sagt, noch grün hinter den Ohren. Mein Funkgerät erwachte mitten in der Nacht plötzlich zum Leben und unterbrach das übliche Rauschen. Die Zentrale war dran, die Stimme der Frau war zittrig. Es gab Berichte über Schreie, die von der Pearson Ranch am Stadtrand kamen. Kurz zur Anmerkung, die Namen in dieser Geschichte wurden zum Schutz der Anonymität geändert. Mein Magen zog sich zusammen. Die Pearsons waren eine gute Familie. Ich antwortete der Zentrale: »Hier Byron, wer hat angerufen?« Die Zentrale antwortete schnell, dass der Anrufer anonym bleiben wolle. »In Ordnung, bin unterwegs.« Um ehrlich zu sein, breitete sich in diesem Moment ein mulmiges Gefühl in mir aus. Nach etwa 25 bis 30 Minuten erreichte ich die Pearson Ranch. Das Erste, was mir auffiel, war die Stille. Keine beruhigende Stille wie sonst, sondern eine bedrückende. Keine zirpenden Insekten, kein Wind, der durch die Bäume strich, einfach nur tote Stille. Das Haus war stockdunkel, abgesehen von einer flackernden Verandalampe, deren schwaches Licht monströse Schatten über den Hof warf. Trotz der Sommerhitze lief mir ein kalter Schauer über den Rücken. Ich stieg aus und näherte mich dem Haus, meine Taschenlampe in der Hand. In dem Moment, als ich die Tür öffnete, traf mich der Geruch wie ein Schlag in den Magen. Metallisch, faulig. Ich schluckte die aufsteigende Galle hinunter. Das Haus war noch stiller, fast wie ein Grab. Jeder Knarren der Dielen unter meinem Gewicht klang wie ein Schuss. Das schwache Licht meiner Taschenlampe tanzte über rote Spritze auf dem Boden und den Wänden. Ich hatte genug Horrorfilme gesehen, um zu wissen, was das war, aber nichts bereitet einen auf die Realität vor. Jeder Schritt durch das Haus war, als würde ich mich durch Melasse bewegen. Jeder Schritt brachte mich tiefer in den Horror, und die Beweise für einen Kampf waren unübersehbar. Umgeworfene Möbel, zerschlagene Bilderrahmen, ein Streifen dieses schrecklichen Rot auf der Tapete. Die Stille wurde von dem Hämmern meines Herzens und meinem keuchenden Atem ersetzt. Die Holzdielen knarrten unter meinem Gewicht. Jeder Laut des gealterten Holzes verstärkte meine wachsende Angst. Im Wohnzimmer fand ich sie. Die Familie, die ich seit Jahren kannte, die Pearsons, nun unkenntlich. Sie waren bei lebendigem Leib gehäutet worden. Ihre leeren Augen starrten ins Nichts. Die Gesichter zu ewigen Schreien verzerrt. Ich stand wie angewurzelt da. Mein Verstand weigerte sich, das Bild vor mir zu akzeptieren. Aber die rohen und blutigen Körper lügten nicht. Rennend verließ ich diesen höllischen Ort und beugte mich über die Büsche, erbrach mich, bis mein Magen sich schmerzhaft zusammenkrampfte. Ich hatte schon zuvor Leichen gesehen, bei Autounfällen, Herzinfarkten, sogar einmal jemand, der sich das Leben genommen hatte. Aber nichts hätte mich auf dieses groteske Schauspiel vorbereiten können. Es war, als wäre ein Albtraum zum Leben erwacht. Die kühle Nachtluft beruhigte mich kaum. Der metallische Geruch von Blut und der faule Gestank des Verfalls schienen in meinen Nasenlöchern zu bleiben. Ich schnappte nach Luft, versuchte, das Bild aus meinem Kopf zu vertreiben. Da bemerkte ich ein Symbol, das in den hölzernen Türrahmen geritzt war. ein Zeichen, das ich zuvor in vertraulichen Akten auf der Wache gesehen hatte. Es war die Markierung eines mexikanischen Kartells. Ich biss die Zähne zusammen und griff zu meinem Funkgerät. Die Zentrale antwortete beim ersten Versuch. Mit fester, aber gepresster Stimme berichtete ich von der Szene. Ich hörte ihren scharfen Atemzug, als ich die Kartellmarke erwähnte. Die Leitung blieb einen Moment still, bevor sie versprach, Verstärkung zu schicken. Dann war wieder alles still. Ich ging im Hof auf und ab, die Hände zitterten, mein Herz hämmerte wie ein Trommelwirbel in meiner Brust. Ich wartete auf Verstärkung, während mein Geist mir ein grausames Spiel spielte und die schrecklichen Bilder im Kopf wiederholte. Ich dachte immer wieder an diese Markierung. Das Kartell hatte unsere ruhige Stadt erreicht und hinterließ seine blutige Botschaft auf der Türschwelle einer Familie. Bei dem Gedanken lief mir ein Schauer über den Rücken. Ich betete, dass dies nicht der Beginn eines Krieges war, den unsere kleine Stadtwache niemals bewältigen könnte. Und dann traf es mich, eine Erkenntnis, die mir eine neue Welle kalten Schreckens einjagte. Die Schreie, der ursprüngliche Bericht, der mich hierher geführt hatte. Sie kamen nicht von den Pearsons. Die Ranch der Pearsons war viel zu weit entfernt von den anderen Bewohnern, als dass jemand sie hätte hören können. Auch zu weit weg von der Straße, als dass Vorbeifahrende sie wahrgenommen hätten. Doch jemand hatte sie gehört. Jemand, der nah genug war. Mein Herz hämmerte in meiner Brust. Die Worte der Zentrale hallten in meinem Kopf. Der Anrufer wollte anonym bleiben. Das Grauen schnürte mir den Magen zusammen und trieb mich zurück zu meinem Streifenwagen. Sicherheit lag nur über den Hof hinweg. Meine Beine fühlten sich an wie Blei, als ich mich zwang, mich zu bewegen. Ich griff nach dem Griff, als ich sie sah. Blutige Handabdrücke, verschmiert über die Fenster meines Wagens. Der Anblick raubte mir fast den Atem. Sie hatten mich beobachtet. Nicht lange danach verließ ich die Polizei. Das Gewicht jener Nacht war zu viel zu ertragen. Jetzt, Jahre später, bin ich nur ein alter Mann, gequält von Erinnerungen. Ich habe diese Geschichte schon oft erzählt. In Bars, bei Versammlungen, sogar am Lagerfeuer. Jedes Mal ist es wie das Abreißen einer alten Wunde. Es tut weh, aber vielleicht ist das meine Buße. Die blutigen Handabdrücke haben mich nie verlassen. Ein grausames Andenken an den dunkelsten Moment meines Lebens. Ich werde mich immer fragen, wer in jener Nacht angerufen hat. Wussten Sie, worauf Sie mich da führten? Waren Sie es, die diese blutigen Handabdrücke auf meinem Wagen hinterließen? Waren Sie es, die zusahen? Ich schätze, ich werde es nie erfahren. Die Erinnerung an diese Nacht ist wie ein Schatten, immer da, lauernd am Rand meines Geistes. Es ist meine persönliche Horrorgeschichte, eine gruselige Erzählung, die mir noch immer Schauer über den Rücken jagt und mich daran erinnert, wie nah ich selbst dem Tod war. Ich lebe im südlichen Zentral-Kentucky und ich wollte schon immer Polizist werden. Nachdem ich den Bewerbungsprozess und die Ausbildung durchlaufen hatte, hatte ich das Glück, sofort eingestellt zu werden. Der Sheriff sagte mir, ich solle mich daran gewöhnen, die ganze Nacht wach zu bleiben, weil ich in 2 Wochen anfangen würde, in der Nachtschicht. Mein bester Freund und ich beschlossen, die ganze Nacht über auf den ländlichen Nebenstraßen herumzufahren, um ein wenig zu üben, bevor der große Tag kam. Ganz zu schweigen davon, dass ich die Straßen so gut wie möglich lernen musste, bevor ich mit der Arbeit anfing. Es war die erste Woche im November und es war ziemlich kalt draußen. Der Nachthimmel war klar und über uns leuchtete ein heller Vollmond. Wir fuhren auf einer schmalen Landstraße mitten im Nirgendwo und es musste fast 3 Uhr morgens gewesen sein. Ich kam auf eine lange, gerade Strecke und bemerkte in der Ferne etwas, das wie eine Person aussah, die mitten auf der Straße stand. Das war wirklich seltsam, denn es gab keine Häuser in der Nähe und es war, wie gesagt, extrem kalt, ganz zu schweigen davon, dass es wirklich spät war. Mein Freund Eric fragte, was wir in dieser Situation tun sollten. »Glaubst du, dass mit dieser Person etwas nicht stimmt?«, sagte er. Ich schaute auf mein Handy und bemerkte, dass ich hier draußen kein Signal hatte. Trotzdem fuhren wir weiter auf diese Person zu und als wir näher kamen, bemerkten wir, dass es eine Frau war, die ein weißes Kleid trug. Sofort nahm ich an, dass sie entweder betrunken war, high oder dass mit ihr etwas nicht stimmte. Vielleicht war sie verletzt. Vielleicht hatte sie eine psychische Erkrankung. Ich wusste es nicht. Ich sagte zu Eric, dass wir ihr eine Mitfahrgelegenheit anbieten und ihr helfen könnten, wenn sie Hilfe brauchte. Aber wir konnten sie nicht einfach hier draußen allein lassen. Wir näherten uns ihr und als wir etwa 30 Meter entfernt waren, bemerkten wir, dass sie so ging, als wäre sie entweder verletzt oder einfach sehr betrunken. Ich begann mir mehr Sorgen zu machen, als wir uns ihr näherten, und bald begann ich mit dem Schlimmsten zu rechnen. Aber bevor wir näher kommen konnten, schrie Eric mir ins Ohr: Gum, heilige Scheiße, sie hat keine verdammten Beine. Ich dachte, er macht Witze mit mir, was definitiv nicht der richtige Zeitpunkt dafür war. Aber selbst wenn es verrückt klang, schaute ich zu dem Mädchen und ich konnte nicht glauben, was ich sah. Er hatte nicht gelogen, das Mädchen hatte keine Beine. Sie ging nicht seltsam, sie schwebte. Ich habe in meinem Leben nie an Geister geglaubt. Ich dachte, dass nur verrückte Leute wirklich daran glaubten. Also saßen wir beide schweigend und schockiert da. Ich hielt das Auto an, während wir zusahen, wie sie sich von uns entfernte. Oder besser gesagt, wie sie von uns wegschwebte, mit dem Rücken zu uns. Wir waren beide völlig durch den Wind. Meine Scheinwerfer waren auf Fernlicht gestellt und ich hatte einen leistungsstarken Scheinwerfer auf sie gerichtet. Wir stellten fest, dass meine Lichter durch ihren Körper hindurchgingen und auf den Wald vor ihr schienen. Sie war durchsichtig. Ich entschied mich, langsam an ihr vorbeizufahren. Ich konnte den Gedanken nicht abschütteln, dass das eine schlechte Idee war, aber ich fuhr trotzdem weiter. Als wir an ihr vorbeifuhren, war sie nur etwa einen Meter vom Auto entfernt. Eric hatte eine Waffe dabei, die er jetzt entsichert auf seinem Schoß liegen hatte, bereit zum Einsatz. Als wir an ihr vorbeifuhren, war ihr Kleid zerrissen und sowohl das Kleid als auch ihre Beine endeten an ihren Knien. Sie hatte den Kopf gesenkt und wir konnten ihr Gesicht wegen ihres langen, schwarzen Haares nicht sehen. Jeder Moment, in dem ich sie ansah, ließ mir eine Gänsehaut über den Rücken laufen. Wir fuhren weiter und als wir etwa 25 Meter vor ihr waren, sagte ich zu Eric, er solle das Mädchen weiterhin im Auge behalten, während ich von der Straße abfuhr, um umzudrehen. Vor uns war eine scharfe Kurve und ich nahm meine Augen von ihr, um sicherzustellen, dass keine Autos kamen und es sicher war, zu wenden. Doch in dem Moment, in dem ich wegschaute, geriet Eric völlig in Panik. Er hatte sie für einen Moment aus den Augen gelassen und als er wieder in ihre Richtung schaute, war das Mädchen verschwunden. »Was?«, fragte ich verwirrt. Ich fuhr zurück auf die Straße und drehte das Auto so, dass wir in ihre Richtung blickten, aber sie war nicht mehr da. Sie war einfach verschwunden. Eric und ich stiegen aus dem Auto und begannen mit meinem Scheinwerfer entlang des Straßengrabens zu suchen. Selbst wenn sie so schnell wie ein Gepard gerannt wäre, hätte sie es niemals bis zum Waldrand schaffen können, der etwa 150 Meter entfernt war. Wir fuhren mehrmals die Straße rauf und runter, aber das Mädchen war verschwunden. Sie war wirklich einfach verschwunden. Wir beschlossen, die Nacht zu beenden und fuhren nach Hause, während wir versuchten zu verarbeiten, was wir gerade gesehen hatten. Etwa zwei Jahre später, während ich Nachtschicht hatte, ging ich in eine lokale Tankstelle, um mir einen Kaffee zu holen. Ich bemerkte ein paar ältere Männer, die hinten im Laden saßen. Sie schauten in ein Buch und sprachen über Geister in der Gegend. Ich ging näher heran und sah, dass sie ein Buch betrachteten, das sich mit paranormalen Ereignissen in Kentucky beschäftigte. Sie sprachen über die Geister auf der Red Hill Road. Das erregte sofort meine Aufmerksamkeit, denn genau auf dieser Straße hatte ich vor Jahren meine Begegnung gehabt. Als ich mich mit dem Mann, der das Buch hielt, unterhielt, erzählte er mir, dass diese Frau von ihrer Schwester an ihrem Hochzeitstag ermordet worden war. Die Schwester war eifersüchtig auf sie und wollte den Verlobten ihrer Schwester heiraten. Die Frau wurde über 50 Mal mit einem großen Küchenmesser erstochen. Vielleicht erklärt das, warum wir das Mädchen im Hochzeitskleid gesehen haben und warum ihr Kleid zerrissen und zerfetzt war. Obwohl ich damals einen Zeugen hatte, fühlte es sich gut an zu wissen, dass andere Leute sie in den letzten 100 Jahren ebenfalls gesehen hatten. Einer der Männer in der Gruppe im Laden gab mir die Telefonnummer seiner Frau. Er sagte mir, ich solle sie anrufen und mit ihr über meine Sichtung sprechen, da sie das Mädchen auch in den 1970er Jahren gesehen hatte. Ich sprach tatsächlich mit ihr und sie beschrieb die geisterhafte Frau genauso, wie ich sie gesehen hatte. Heutzutage glaube ich fest an Geister und werde das immer tun, weil ich es selbst mit meinen eigenen Augen gesehen habe. Ich habe diese Geschichte hin und wieder erzählt und ich denke immer wieder, dass andere Menschen vielleicht nicht glauben, weil sie selbst nichts gesehen haben. Was mich betrifft, ich werde auf meinem Sterbebett liegen und auf alles schwören, was ich liebe, dass das real war. Und wenn es irgendeinen Weg gäbe, das zu beweisen, würde ich es tun. Vielen Dank fürs Zuhören. Diese Geschichte begann vor über einem Jahrzehnt, Mein Onkel war fast 30 Jahre lang Polizist und in dieser Zeit hat er so ziemlich alles gesehen, was man sich vorstellen kann. Drogenrazzien, häusliche Streitigkeiten, Autounfälle. Er hat sogar einmal Zwillinge auf dem Parkplatz eines Dennis zur Welt gebracht. Verrückt, oder? Er hat hunderte von Geschichten, die selbst den härtesten Horrorfans das Blut in den Adern gefrieren lassen würden. Aber die Geschichte, die ich Ihnen jetzt erzählen werde, ist vielleicht die seltsamste von allen. Ich muss Sie warnen, diese Geschichte enthält grafische Details und ist nichts für Zartbeseitete. Im Jahr 2002 arbeitete mein Onkel als Streifenpolizist in Südgeorgia. Er war oft auf den einsamen zweispurigen Landstraßen unterwegs, die größeren Städte miteinander verbanden. Die einzigen Zeichen von Zivilisation waren gelegentlich Raststätten, Lastwagen-Wiegestationen und heruntergekommene 7-Elevens an den Ausfahrten. Die meisten seiner Einsätze drehten sich um Urlauber aus dem Norden, die auf dem Weg nach Florida Autoprobleme hatten, Reifenpannen oder überhitzte Kühler, solche Sachen. Er beschrieb diese Anrufe meist als ereignislos. Doch im August 2002 änderte sich das. Es war kurz nach einem Sommerregen, etwas vor Sonnenuntergang, als mein Onkel den Anruf erhielt. Ein 18-Wheeler hatte auf nasser Fahrbahn die Kontrolle verloren und war gegen die Säule einer Überführung geprallt. Der Unfall hatte den Verkehr blockiert und die Fahrzeuge stauten sich schnell. Mein Onkel war in der Nähe und reagierte sofort auf den Notruf. Als er ankam, fand er den 18-Wheeler in Flammen vor. Der Fahrer war noch in der Kabine, eingeklemmt hinter dem Lenkrad und durch den Sicherheitsgurt festgehalten. Er kämpfte verzweifelt, weil die Flammen über die zerbeulte Motorhaube hinweg in die Kabine krochen. Die Vorschriften der Polizei sahen vor, dass Beamte ihr Leben nicht in Gefahr bringen sollten, indem sie auf ein brennendes Fahrzeug zueilen. Doch mein Onkel sah den kämpfenden Mann und ignorierte das Protokoll. Minuten vergingen und gemeinsam versuchten sie, den Sicherheitsgurt und das Lenkrad zu lösen, aber nichts bewegte sich. Die Flammen verzehrten die Kabine und zwangen meinen Onkel schließlich zum Rückzug. Der Fahrer, der noch immer gefangen war, begann zu schreien und flehte meinen Onkel an, ihn zu erschießen, damit er nicht bei lebendigem Leib verbrennen musste. Rechtlich gesehen waren meinem Onkel die Hände gebunden. Den Mann zu erschießen, hätte einem Mord gleichgekommen. Doch die Schreie und das Flehen des Mannes, der darum bat, dass seine Frau keinen verkohlten Leichnam sehen müsse, brachten ihn dazu, instinktiv zu handeln. Mein Onkel zog seine Waffe aus dem Holster. Der Trucker, dessen Kleidung bereits in Flammen stand, begann zu weinen und dankte ihm. Mein Onkel tat, worum er gebeten wurde. Nach diesem Tag sagte mein Onkel, dass er nie wieder das Gefühl hatte, wirklich allein zu sein. Ob zu Hause oder bei der Arbeit, er spürte immer eine Präsenz um sich herum. Er schrieb es zunächst Stress, Schlafmangel oder Paranoia zu. Gedanken an das Übernatürliche kamen ihm nicht, da er nicht an Geister oder Ähnliches glaubte. Doch das änderte sich im November 2012. Mein Onkel war inzwischen pensioniert und hatte angefangen, Mietwagen zwischen Autohäusern im Süden der USA zu überführen. Diese Fahrten waren oft lang und mit engen Zeitvorgaben verbunden. Normalerweise hatte er einen Partner, mit dem er sich abwechseln konnte, aber an diesem Tag war sein Partner krank. Die Fahrt sollte ihn von Miami, Florida nach Louisville, Kentucky führen, über 16 Stunden Fahrzeit, ohne die Pausen einzurechnen. Trotz der Strapazen nahm er den Auftrag an, da er nach einer schwierigen Scheidung dringend Geld brauchte. Die ersten 14 Stunden verliefen ereignislos. Doch die Müdigkeit begann ihn einzuholen, und bevor er es merkte, kämpfte er darum, wach zu bleiben. Er war jedoch stur und entschlossen, die Fahrt zu beenden. Was dann geschah, übersteigt sein Verständnis. Er war zwischen zwei 18-Wheelern eingeklemmt, einer vor und einer hinter ihm. Er fuhr einen kleinen grauen Ford Taurus, ein Auto, das von großen Lastwagen leicht übersehen werden konnte. Plötzlich bremste der Lastwagen vor ihm abrupt ab. Mein Onkel wollte ebenfalls bremsen, doch bevor er seinen Fuß vom Gaspedal nehmen konnte, überkam ihn das starke Gefühl, nicht allein zu sein. Er drehte den Kopf zur Beifahrerseite und sah ihn. Da saß der Trucker, den er Jahre zuvor erschossen hatte, mit einem durch Feuer entstellten Gesicht und Händen. Mein Onkel war wie gelähmt, überzeugt, dass es sich um eine Halluzination handeln musste. Doch der Mann schrie ihn an und griff nach dem Lenkrad. Er riss es mit einer Kraft herum, die das Auto nach rechts ausweichen ließ, gerade rechtzeitig, um den Lastwagen vor ihm zu umgehen. Der Lastwagen hinter ihm krachte mit voller Geschwindigkeit in den stehenden LKW. Mein Onkel kam auf einer Ausfahrtsspur zum Stehen, das Herz raste ihm in der Brust. Seit diesem Tag sagt mein Onkel, dass er dieses Gefühl nie wieder gespürt hat. Und obwohl er sich schwer tut, an das Paranormale zu glauben, weiß er, was er gesehen hat. Der Geist eines Mannes, den er aus Gnade getötet hatte, war zurückgekommen, um eine Schuld zu begleichen. Ich bin Polizist in Louisiana und ich arbeite seit etwa 6,5 Jahren im Dienst. Ich lebe in der Gegend von Lafayette, Louisiana. Diese Geschichte spielt vor 2 Jahren, Mitte Oktober. Ich erhielt einen Bericht über einen nackten Mann, der von Haus zu Haus rannte und an jede Tür klopfte, als würde er darauf warten, dass jemand öffnet. Zu dieser Zeit trainierte ich einen jungen Deputy namens Jared, der gerade die Akademie abgeschlossen hatte. Als wir aus dem Fahrzeug stiegen, meldeten wir uns bei der Zentrale und informierten sie, dass wir vor Ort waren. Da Jared gerade aus der Akademie kam und mit mir trainierte, ließ ich ihn die Führung übernehmen. Als wir uns dem Mann näherten, schrie er unverständliche Worte. Bis heute sind wir uns sicher, dass es keine echte Sprache war. Mit diesem Verhalten hatten wir schon Erfahrungen und vermuteten sofort, dass er unter Einfluss starker Drogen wie PCP stand. Vorsichtig näherten wir uns ihm. Jared versuchte, mit ihm zu sprechen, aber der Mann schrie ihn einfach an, sagte »Nein« und flüsterte dann, während er auf mich zeigte. Ich hatte einige Jahre Erfahrung im Dienst, also dachte ich, es könnte jemand sein, den ich zuvor festgenommen hatte und der mich wiedererkannte, auch wenn ich mich nicht an ihn erinnerte. Ich stimmte zu, mit ihm zu sprechen, ohne zu wissen, dass dieser Moment mein Leben für immer verändern würde. Ich fragte ihn, warum er nackt herumlief. Er antwortete, »Der Teufel hat es mir gesagt, ich muss das gute Blut finden.« Das klang vertraut, denn wir hatten schon mit Drogenabhängigen zu tun gehabt, die glaubten, mit dem Teufel zu sprechen. Doch sein Gesichtsausdruck wirkte, als glaubte er wirklich daran. Ich fragte ihn, »Was hast du heute Abend genommen?« »Vielleicht etwas von diesem neuen Zeug, das gerade überall die Runde macht?« Der Mann starrte mich an. Dann sah er auf den Boden und sagte, »Dein Hintern sieht gut aus.« Der Mann wog etwa 160 Kilo und war Mitte 30. Das war der Moment, in dem ich begann, meine Waffe im Holster zu tasten. Wir hatten bereits genug Gründe, ihn festzunehmen, und bevor die Situation außer Kontrolle geriet, beschloss ich, ihn zu fesseln. Er leistete keinen Widerstand und kam ohne Probleme mit uns, sprach jedoch unverständliches Kauderwelsch im Wagen. Im Revier angekommen, nahmen die Beamten ihn in Empfang und begannen mit der Durchsuchung. Sie führten Fingerabdrücke durch und fragten nach der Telefonnummer, die er anrufen wollte. Er gab ihnen eine Nummer, die im System als privat erschien. Nichts Ungewöhnliches. Als die Person am anderen Ende abhob, begann der Mann wieder in dieser seltsamen Sprache zu sprechen. Während des Gesprächs blickte er mich immer wieder an und lächelte. Dann fiel er plötzlich auf den Boden und begann Krämpfe zu bekommen. Bevor wir ihn erreichen konnten, begann er eine Art Spinnenlauf zu machen, sprang vom Boden auf, legte seine Hand gegen das Glas vor meinem Gesicht und sagte etwas, bevor er mit dem Kopf gegen das Glas schlug und bewusstlos wurde. 2 Tage später waren Jared und ich wieder im Dienst. Jared erwähnte, dass der Mann Clay wahrscheinlich am Morgen auf Kaution freigekommen sei. Ich machte einen Scherz darüber, dass wir ihn bald wieder festnehmen müssten. Doch die Nacht verlief ruhig, bis ich nach Hause kam. Ich arbeite nachts und komme immer gegen 6.15 Uhr morgens nach Hause. Als ich ankam, bemerkte ich etwas Seltsames vor meiner Haustür. 6 tote Vögel, angeordnet in Form eines Dreiecks, mit einem Kelch in der Mitte. In den folgenden Tagen wurde es noch seltsamer. Es klopfte unregelmäßig an unserer Tür, jemand öffnete unsere Post und legte sie vor die Tür und es gab Markierungen an unseren Fahrzeugen. Doch was danach geschah, verfolgt mich bis heute. Am 13. November um 17.30 Uhr fuhren meine Frau und ich zu meiner Mutter in New Iberia, etwa 35 Minuten entfernt. Gegen 19.41 Uhr erhielt ich einen Anruf von ADT, unserer Sicherheitsfirma. Sie fragten, ob ich zu Hause sei, da ein Fenster im Badezimmer eingeschlagen worden war. Ich sagte, dass ich nicht in der Stadt sei, und sie riefen die Polizei. Ich rief Jared an, der als Backup zu meinem Haus geschickt wurde. Als ich ankam, standen mehrere Streifenwagen in der Einfahrt. Bevor ich das Haus betreten konnte, hielt mich ein Beamter auf. »Wo ist Jared?«, fragte ich. »Er ist weg«, sagte die Beamtin schließlich. »Jared wurde erschossen.« Ich war fassungslos. Sie sagten, dass sie noch nach dem Täter suchten. Es gab eine Notiz, die sie mir nicht zeigen konnten, da die Spurensicherung sie untersuchte. Eine Kollegin erzählte mir jedoch, was darin stand. Nicht das Blut, das ich brauchte. Ich wusste sofort, dass es Clay war. Dieser Wahnsinnige hatte in mein Haus eingebrochen und meinen Partner getötet. Bis heute wünschte ich mir, ich wäre derjenige gewesen, der nach Hause gekommen wäre, nicht Jared. Ich war vor etwa einem Jahr in diese Stadt gezogen, in der Hoffnung auf einen Neuanfang. Mein altes Revier war in Ordnung, aber ich brauchte einen Tapetenwechsel. Außerdem hatte mein Bein seit einer alten Verletzung immer wieder Probleme gemacht und ich dachte, ein neuer, ruhigerer Ort könnte helfen. Ein langsameres Leben, auch meinem Bein zuliebe. Ich wurde einem Bezirk zugeteilt, der einen Teil der Innenstadt abdeckte, mit alten Gebäuden und einem großen Kaufhaus, das schon seit Ewigkeiten existiert. Es schien ein ruhiger Bereich zu sein, hauptsächlich Touristen und Käufer tagsüber. Aber das Seltsame begann etwa 6 Monate, nachdem ich mich eingelebt hatte. Es war ein Dienstagabend, als der erste Anruf kam. Die Zentrale meldete, dass es einen möglichen Einbruch im Kaufhaus gab. Die Alarmanlage war ausgelöst worden, aber niemand hatte etwas gesehen oder gemeldet. Ich war am nächsten dran, also sagte ich, ich würde nachsehen. Das Gebäude war hell erleuchtet, als ich ankam. Die großen Schaufenster warfen ein sanftes Licht auf die leere Straße. Der Manager, ich nenne ihn Mr. Glum, weil er immer etwas grimmig wirkte, traf mich am Haupteingang. An diesem Abend wirkte er nervös. Seine Brille rutschte ihm von der Nase und die Schlüssel in seiner Hand klapperten, während er die Tür aufschloss. »Entschuldigen Sie, dass ich Sie hierher ziehen musste, Officer«, sagte er. »Vielleicht nur ein Fehlalarm oder irgendjemand hat etwas vergessen.« »Kein Problem«, antwortete ich. »Darf ich mich trotzdem umsehen, nur zur Sicherheit?« Er nickte und ließ mich hinein. Der Laden war still. Diese Art von Stille, bei der die eigenen Schritte viel zu laut klingen. In den Reihen standen sauber angeordnete Kleidung, perfekt gestapelte Schuhe und Schaufensterpuppen, die wie Soldaten in Reih und Glied standen. Wir gingen durch jede Abteilung, aber zunächst schien alles in Ordnung zu sein. Es gab keine Anzeichen eines Einbruchs, keine zerbrochenen Scheiben. Doch dann erreichten wir die Damenabteilung. Einige der Schaufensterpuppen sahen seltsam aus. Eine hatte ihren Kopf komplett nach hinten gedreht, eine andere hatte einen Arm gehoben und auf eine Ecke gezeigt. Mr. Glum runzelte die Stirn. »Das ist seltsam«, murmelte er. »Vielleicht sind vor Ladenschluss ein paar Kinder reingekommen und haben herumgespielt. Ich werde mit dem Personal reden.« »Das könnte sein«, sagte ich und beendete meine Runde. Es schien nichts Außergewöhnliches zu sein, also ging ich wieder auf Streife. Ich hielt es für einen Fehlalarm. Doch eine Woche später passierte es wieder. Die Zentrale rief mich mitten in der Schicht an. Erneut Alarm im Kaufhaus. Diesmal war ich in der Nähe. Ich schnappte mir schnell einen Kaffee, um die Nacht durchzuhalten, und war in wenigen Minuten dort. Mr. Glum wartete draußen, noch nervöser als zuvor. »Dritter Alarm diese Woche«, sagte er kopfschüttelnd. »Dritter?«, fragte ich erstaunt. »Ich wurde bisher nur einmal hierher gerufen.« »Ja, vor 2 Nächten ging der Alarm wieder los«, seufzte er. »Aber wir haben niemanden gerufen, weil letztes Mal ja auch nichts passiert ist.« Wir gingen erneut hinein. Alles war so still wie zuvor. Doch diesmal waren die Schaufensterpuppen in einem Kreis arrangiert, alle nach innen aufeinander gerichtet. In der Mitte saß eine Kinderschaufensterpuppe, die Beine überkreuzt. Es war beunruhigend, aber vielleicht nur ein Streich. »Was halten Sie davon?«, dann fragte ich. Mr. Glum sah mich an. »Ich verstehe nicht, wie jemand reinkommt. Die Türen sind verschlossen, die Kameras zeigen nichts und ich habe das Personal angewiesen, die Puppen richtig zu platzieren, bevor sie gehen.« Ich fragte nach den Kameras und er führte mich zu seinem Büro. Auf einem alten Monitor zeigte er mir die Aufzeichnungen. Tatsächlich war von Ladenschluss bis zu unserer Ankunft nichts zu sehen. Keine Bewegung, keine Schatten, nichts, was die Puppenbewegung erklären konnte. Ich meldete den Vorfall und versprach, nachts öfter in der Gegend zu patrouillieren. Doch in meinem Kopf begann ich zu überlegen, war es wirklich ein Einbrecher oder vielleicht ein Mitarbeiter, der Mr. Glum einen Streich spielen wollte. Ein paar Nächte später parkte ich in der Nähe des Kaufhauses. Mein Bein schmerzte wieder, also blieb ich im Streifenwagen sitzen. Gegen 2 Uhr morgens bemerkte ich eine Bewegung beim Seiteneingang, ein Schatten, der durch die Tür schlüpfte. »Jetzt hab ich dich«, murmelte ich, schnappte meine Taschenlampe und meldete der Zentrale einen möglichen Einbruch. Der Seiteneingang stand offen. Drinnen war alles still, aber diesmal war das Kaufhaus ein Chaos. Kleidung hing von den Ständern, Schuhe lagen überall herum. Ich hörte ein Rascheln in der Nähe der Mitte des Ladens und bewegte mich vorsichtig vorwärts. Dann sah ich es. Eine Gestalt huschte zwischen den Schaufensterpuppen hindurch. »Polizei! Bleiben Sie stehen!« rief ich, aber die Gestalt rannte tiefer in das Labyrinth aus Displays. Mein Bein schmerzte bei jedem Schritt, aber ich verfolgte sie. Das Seltsame? Die Schaufensterpuppen schienen sich zu bewegen. Immer wenn ich wegsah, waren sie näher. Ihre starren, leeren Gesichter schienen mich anzusehen. Ein Schauer lief mir über den Rücken. Ich entschied, dass es genug war und rief Verstärkung. Zwei Kollegen kamen, aber als wir den Laden durchsuchten, war alles wieder in Ordnung. Keine Unordnung, keine Spur eines Eindringlings, nur die Puppen, still und unheimlich. Später besuchte ich das Kaufhaus in meiner Freizeit. Die Puppen waren verschwunden. Der Manager meinte, sie hätten die Displays geändert. Doch eine ältere Verkäuferin sprach mich an. »Wissen Sie, vor Jahren starb eine Frau hier in der Damenabteilung«, flüsterte sie. »Viele Mitarbeiter arbeiten ungern dort, besonders nachts.« Ich sagte ihr, dass ich nicht an Geister glaube, aber als ich ging, fühlte ich mich nicht mehr so sicher. Vielleicht sind Schaufensterpuppen unheimlich, weil sie einfach zu menschenähnlich sind. Ich bin jetzt schon eine ganze Weile im Ruhestand, aber meine Enkelkinder wollen immer Geschichten darüber hören, wie Opa als Polizist gearbeitet hat. Ich habe auch immer eine Geschichte parat, aber diese hier erzähle ich weder Ihnen noch Ihren Eltern. Ich arbeitete in einer mittelgroßen Polizeibehörde in West Virginia und während meiner Zeit dort erkannte ich, dass ich eine besondere Fähigkeit hatte, mit emotional gestörten Personen, sogenannten EDPs, zu kommunizieren. Bald darauf wurde ich vom FBI als Verhandlungsführer für Krisensituationen ausgebildet. Zu diesem Zeitpunkt war ich Sergeant und meine Streifenbeamten riefen mich oft zu sensiblen Einsätzen, die leicht in Gewalt ausarten konnten. Eines Tages wurde ich gebeten, bei einem Ladendiebstahl in einem großen Supermarkt zu helfen. Als ich ankam, sagte der Beamte vor Ort, es ist Annie und sie ist völlig aufgebracht. Annie war eine örtliche Obdachlose, die auch als EDP bekannt war. Als ich das Büro der Sicherheitsabteilung betrat, schrie sie den Sicherheitsbeamten des Ladens an. Annie konnte einem Seemann das Gesicht rot werden lassen, so derb war ihre Sprache. Ich starrte sie einfach nur an, bis sie schließlich aufhörte und fragte, »Was?« Ich fragte sie, ob sie etwas gestohlen habe. Sie senkte den Kopf und murmelte, »Ja.« Ich fragte, warum, und sie schrie, »Ich hatte Hunger.« Ich sagte ihr, »Annie, du wurdest wegen Ladendiebstahls verhaftet. Du musst ins Bezirksgefängnis. Willst du, dass ich dich hinbringe?« Sie sagte, sie wolle das. Also legte ich ihr Handschellen an und setzte sie auf den Rücksitz meines Streifenwagens Nummer 14. Annie hatte eine Vorliebe für ein Parfüm namens Stetson Cologne, mit dem sie sich regelrecht übergoss. Ich musste die Fenster herunterkurbeln, um überhaupt atmen zu können. Als ich zurückblickte, war Annie eingeschlafen. Ich hielt bei KFC und holte ihr ein Menü mit zwei Hühnchenteilen und einem Keks. Ich parkte unter einer Lampe, stieg aus und wollte ihr die Handschellen abnehmen. Sie wachte auf und begann zu schreien, dass ich sie angreifen wollte, wenn Sie verstehen, was ich meine. Ich stieg wieder ins Auto, verriegelte die Türen und ließ sie einfach dort essen, während der Duft von Stetson Cologne das Auto füllte. Ich brachte sie ins Bezirksgefängnis, damit sie auf den Nachtrichter warten konnte. Die Gefängniswärter bedankten sich, während sie ihre Nasen mit Taschentüchern bedeckten. Die Zeit verging und Annie wurde immer wieder verhaftet. Sie fragte jedes Mal nach mir und ich war es, der sie ins Gefängnis brachte, mit einem Zwischenstopp bei KFC. Mit der Zeit wurde ich zum Leutnant befördert und zum Schichtkommandanten ernannt. Mein Streifenwagen Nummer 14 wurde in den regulären Fuhrpark zurückgeführt und ich erhielt ein Zivilfahrzeug. Eines Abends ging ein Anruf über einen tödlichen Verkehrsunfall ein. Ein Fußgänger war von einem Auto erfasst worden. Als ich am Unfallort ankam, erkannte ich, dass der tote Fußgänger Annie war. Sie hatte angeblich ein paar Ketchup-Päckchen aus einem Schnellrestaurant gestohlen, war aus der Tür gerannt und direkt in den Verkehr gelaufen. Ich blickte auf sie hinunter und dachte, vielleicht hat sie jetzt keinen Hunger mehr und all das Parfüm, das sie sich gewünscht hatte. Ich murmelte leise, ihr Leid hat ein Ende. Dann stieg ich zurück in mein Auto und fuhr zur Wache. Später am Abend genehmigte ich Berichte, als die Zentrale mich kontaktierte und sagte, es gäbe ein Problem auf dem Parkplatz der Polizeifahrzeuge. Ein junger Beamter, der zum Bezirksgefängnis zurückgekehrt war, hatte jemanden auf dem Rücksitz von Wagen Nummer 14 sitzen sehen. Ich wurde von einem der Beamten angerufen, die das überprüfen sollten. Leutnant, Sie sollten besser herkommen. Ich ging zum Parkplatz, wo die Beamten bei Wagen Nummer 14 standen. Sie hatten die Türen entriegelt und sie standen offen. Als ich näher kam, sagte ein älterer Beamter, »Schauen Sie auf den Rücksitz, Leutnant.« Ich lehnte mich hinein und sofort stieg mir der Geruch von Stetson Cologne in die Nase. Ich trat zurück und starrte einfach nur. Ich sah die älteren Beamten an, die nur sagten, »Ja, vielleicht war der Duft noch vom letzten Mal, als Annie in dem Wagen saß, aber bevor wir voreilige Schlüsse ziehen, Sie sollten wissen, dass dieser Streifenwagen vor 6 Monaten stillgelegt wurde. Ich habe keine Erklärung dafür. Es wurde zu einer Art Legende, die die Ausbilder den Neulingen in der Nachtschicht erzählten. Obwohl ich seit über 20 Jahren im Ruhestand bin, werde ich diese Nacht niemals vergessen. War es Annie? Was denken Sie? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Nach 8 Jahren bei den Streitkräften bekam ich eine Stelle bei der örtlichen Polizeibehörde als Stellvertreter in meinem Heimatstaat. Die ersten Monate vergingen wie im Flug und ich lebte wieder wie früher, bevor ich den Streitkräften beigetreten war. Ich genoss mein neues Leben. Eines Nachts erhielt ich einen Anruf über eine vermisste Person und beschloss, der Sache nachzugehen. Ich fuhr zum Haus der Betroffenen und eine ältere Frau kam mit einer alten, doppelläufigen Flinte an der Hüfte heraus. Mit einer rauen, südlich geprägten Stimme, die nach starkem Rauchen klang, sagte sie, »Es wurde auch Zeit, dass Sie auftauchen. Mein Mann ist seit fast 2 Tagen verschwunden. Entschuldigen Sie bitte, ich bin so schnell wie möglich gekommen,« antwortete ich mit einem Lächeln, bemüht, höflich zu bleiben. Sie erzählte mir, dass ihr Mann am Tag zuvor zum Kaninchenjagen aufgebrochen sei und sie sich Sorgen mache, da es nicht seine Art sei, so lange wegzubleiben, ohne sich zu melden. Ich notierte ihre Angaben und die ihres Mannes und machte mich auf den Weg zu dem Jagdgebiet. Unterwegs kontaktierte ich die Wild- und Fischereibehörde sowie die Wache, um Unterstützung zu erhalten. Es wäre besser, den Mann vor Einbruch der Dunkelheit zu finden. Sie stimmten zu und schickten jemanden, der mir half. Als ich ankam, warteten ein weiterer Beamter und ein Wildhüter neben dem Wagen des Mannes auf mich. Wir unterhielten uns kurz darüber, wie wir vorgehen wollten, und machten uns dann auf den Weg. Wir folgten den Spuren des Mannes etwa 1/2 Kilometer, bis wir auf eine offene Lichtung kamen. Dort fanden wir einen toten Hirsch. »Das sieht nach einem Wilderer aus«, sagte der Wildhüter. Das war definitiv außerhalb der Jagdsaison. Ich nickte und betrachtete den Hirsch genauer. Doch die Wunde am Hals sah nicht wie eine Schussverletzung aus, eher wie Bissspuren. »Kojoten«, meinte der andere Beamte. »Vielleicht«, antwortete der Wildhüter skeptisch. Wir setzten unseren Weg in den Wald fort und kamen einen kleinen Hügel hinunter. Da bemerkte ich etwas an einem Baumstamm liegen. »Da ist er«, sagte ich lächelnd und ging näher. Der Mann zitterte und hielt noch immer sein Gewehr in der Hand. »Sir, wir sind hier, um Ihnen zu helfen«, rief ich ihm ruhig zu. Der Mann drehte sich langsam zu mir um, noch immer zitternd, und dann wieder weg. Als ich um den Baum herumging, bot sich mir ein schrecklicher Anblick. Sein Jagdhund sah aus, als wäre er halb aufgefressen worden. »Haben Sie das getan?«, fragte ich. »Nein, nein, Sir. Ich bin nicht so verzweifelt. Das waren Wölfe, Sir. Die größten Wölfe, die ich je gesehen habe.« »Es gibt keine Wölfe in Ohio«, sagte einer meiner Partner. Der Mann nickte hektisch. »Ich weiß, dass wir keine Wölfe haben, Sir.« Er stand auf, hielt den Rest seines Hundes in den Armen und vergaß völlig sein Gewehr. »Bitte bringen Sie mich hier weg.« Als wir zum Wagen zurückkamen, riefen wir einen Krankenwagen, um den Mann abzuholen. Während wir auf die Sanitäter warteten, unterhielten wir uns darüber, was dem Hund zugestoßen sein könnte. Plötzlich hörten wir ein markerschütterndes Heulen. Wir zogen unsere Waffen, da das Heulen aus den nahegelegenen Wäldern zu kommen schien. Es folgte das Geräusch von Bewegungen und dann brach etwas aus den Büschen hervor. Eine große, schattenhafte Kreatur, die knurrte und vor Wut zu brennen schien. Wir schossen und weniger als 1 Sekunde später hörten wir ein lautes Jaulen, als das Ding sich umdrehte und in den Wald zurücklief. »Wir müssen es verfolgen«, sagte der Wildhüter. »Haben Sie gesehen, wie groß das war?« »Keine Chance, dass ich hinterhergehe«, antwortete ich. »Wir blieben nur so lange wie nötig, bis der Krankenwagen den Mann abholte. Danach fuhren wir zurück zur Wache. Mein Partner und ich waren uns einig. Man könnte uns nicht genug bezahlen, um zurückzugehen, geschweige denn, um Jagd auf diese monströse Kreatur zu machen. Ich weiß nicht, was es war. aber ich bin froh, dass der Mann am Leben war und wir ihm helfen konnten. Vor ein paar Monaten war ich während meiner Routine-Nachtschicht im Einsatz. Ich arbeite als Polizist in einer sehr kleinen Stadt in Ohio. Es ist mitten im Herbst. Ich werde nicht verraten, wo genau, da man das leicht herausfinden könnte. Ich war auf nächtlicher Streife und fuhr mit meinem Streifenwagen. An den meisten Abenden sind wir verpflichtet, aus unseren Fahrzeugen auszusteigen, um Bereiche zu überprüfen, in die unsere Autos nicht passen. Es gibt einen etwa 3 Kilometer langen Fahrradweg, den wir abgehen müssen. Eines Nachts, wie üblich, stieg ich aus und ging den Pfad entlang. Normalerweise machen wir das, um sicherzustellen, dass niemand verletzt ist oder eine Überdosis genommen hat. Meine Taschenlampe war an diesem Abend schwach, da ich vergessen hatte, sie aufzuladen. Etwa auf halber Strecke begann ich, mich sehr seltsam zu fühlen. Es war kein typisches Bauchgefühl. Es war das Gefühl, dass etwas nicht stimmte oder gleich etwas Schlimmes passieren würde. Zu dieser Zeit begann ich, das Knirschen von Blättern zu hören. Ich drehte mich in alle Richtungen um und leuchtete mit meinem immer schwächer werdenden Licht. Die Lampe war so schwach, dass es schwierig war, irgendetwas zu erkennen. Ich beschloss, schneller zu gehen, um den Weg schneller hinter mich zu bringen. Doch als ich mein Tempo erhöhte, schien ich den Instinkt von etwas auszulösen. Das Knirschen der Blätter wurde schneller, lauter und kam näher. Ich wurde immer nervöser und war mir sicher, dass etwas da war. Also blieb ich stehen und lauschte für etwa 5 Minuten. Ich hoffte, dass es nur ein paar Kinder waren, die sich einen Scherz erlaubten oder vielleicht ein Kollege, der mich erschrecken wollte, aber nichts. Die Geräusche hörten auf, als ich stehen blieb. Ich leuchtete erneut mit meiner Taschenlampe in alle Richtungen und drehte mich langsam von Baum zu Baum. Dann bemerkte ich etwas Seltsames, das ich beim ersten Mal übersehen hatte. Ich richtete mein Licht erneut auf die Stelle und sah es. Etwas, das sich farblich von der Umgebung abhob. Da war etwas in diesem Baum. Ich konnte seine Augen sehen, wie sie das Licht reflektierten. Ich habe schon viele Tiere gesehen, Rehe, Wölfe und andere, deren Augen Licht reflektieren. Aber so etwas wie das hatte ich noch nie gesehen. Ich zögerte und war kurz davor, meine Waffe zu ziehen, entschied mich aber dagegen, da ich befürchtete, dass es vielleicht nur ein Kind sein könnte. Das Ding machte einen Schritt aus dem Baum heraus, in dem es sich versteckt hatte. Nun konnte ich seinen ganzen Körper sehen. Es war mit Federn bedeckt, unglaublich groß und schien nicht vollständig menschlich zu sein. Doch ich bemerkte, dass seine Hände menschenähnlich waren. Trotz der Angst bemerkte ich, dass ich langsam zurückging. Glücklicherweise bewegte es sich nicht weiter als zuvor. Ich war wie erstarrt, zu verängstigt, um mich zu bewegen. Doch plötzlich riss mich die Stimme der Zentrale aus meinem Funkgerät, aus meiner Starre. Ich begann rückwärts zu gehen, schnell jetzt, ohne das Ding aus den Augen zu lassen. Es fühlte sich wie eine Ewigkeit an, aber schließlich erreichte ich die Lichtung, wo mein Streifenwagen stand. Ich rannte so schnell ich konnte darauf zu, ohne zurückzublicken. Als ich schließlich in meinem Wagen saß, schaltete ich alle verfügbaren Lichter ein und richtete sie in die Richtung des Wesens. Aber da war nichts. Nichts außer seltsamen, vogelartigen Geräuschen. Ich entschied, alles zu ignorieren und fuhr so schnell wie möglich weg. Ich arbeite als Polizist und bin das schon seit einiger Zeit. Ich lebe in Nordeuropa. Eines Abends patrouillierten mein Partner und ich auf einer dunklen kleinen Straße. Es war eine ziemlich ruhige Nacht. Vielleicht fuhr alle 10 Minuten ein Fahrzeug vorbei. Wir fuhren herum mitten in einem Schneesturm, sprachen miteinander und genossen den dampfenden Kaffee, den wir gerade geholt hatten. Plötzlich überquerte etwas die Mitte der Straße vor unserem Fahrzeug. Etwas Großes, Fellbedecktes mit einem Kopf, der einem Wolf ähnelte. Was mich jedoch am meisten verblüffte, war, dass es sich nicht auf allen Vieren bewegte. Ich hielt den Wagen an und mein Partner fragte, »Hast du das gesehen?« »Ja, das habe ich«, antwortete ich. »War das ein Mensch?« Es sah aus, als hätte es etwas in den Händen. Ich schüttelte den Kopf. Ich wusste wirklich nicht, was ich sagen sollte. »Sollen wir nachsehen?« fuhr sie fort. Neugierig und mitten in einer extrem langsamen Schicht beschlossen wir, es zu melden. Wir gingen mit eingeschalteten Taschenlampen und den Händen an den Holstern in den Wald, bereit, unsere Waffen jederzeit zu ziehen. Wir gingen ziemlich weit hinein, als wir blaue Lichter sahen, die signalisierten, dass das andere Streifenfahrzeug angekommen war. Wir waren ein paar hundert Meter von der Straße entfernt, als wir etwas fanden. Ehrlich gesagt, hielt ich es zunächst für einen Baum. Doch dann drehte es sich zu uns um. Ich sah seine leuchtend gelben Augen, oder vielleicht reflektierten sie nur unsere Taschenlampen, und bemerkte Blut an seinem Maul. Es hielt tatsächlich etwas in seinem Arm, eine Person, und stieß einen entsetzlichen Schrei aus, der mich an das Geräusch eines außer Kontrolle geratenen Autos erinnerte. Wir waren entsetzt und verwirrt. Wir richteten unsere Waffen auf das Wesen, das nun begann, sich langsam wegzubewegen, als ob es sich nicht um unsere Anwesenheit kümmerte. Doch bevor wir schießen konnten, tat es jemand anderes. Einer der Beamten der Unterstützungseinheit, der unser Streifenfahrzeug gefunden hatte und uns in den Wald gefolgt war. Das Wesen schrie erneut, ließ die Person, die es in seinem Arm hielt, fallen und rannte in den Wald. Wir waren sprachlos und wie gelähmt. Nach einer Weile drehte ich mich um und sah den Beamten, der geschossen hatte. Er zitterte, seine Augen waren weit aufgerissen und er schien ebenso entsetzt zu sein, vielleicht sogar mehr als wir. Die Person, die das Wesen fallen gelassen hatte, lag bewusstlos auf dem Boden, aber abgesehen davon schien sie unverletzt zu sein. Wir brachten ihn zu einem der Streifenwagen und riefen einen Krankenwagen. Während wir auf die Rettungskräfte warteten, konnten wir den Wald um uns herum nicht aus den Augen lassen, obwohl nichts weiter geschah. Als der Mann im Krankenhaus wieder zu Bewusstsein kam, begann er sofort zu weinen und fragte, wo seine Tochter sei. Das Seltsame ist, ich wusste, worüber er sprach. Ein Vermisstenfall, bei dem ein kleines Mädchen nie gefunden worden war. Ich weiß nicht, womit wir es in dieser Nacht zu tun hatten. Ich weiß nicht, was mit der Familie dieses Mannes geschehen ist. Aber eines weiß ich sicher. Ich werde mich von diesen Wäldern fernhalten. Diese Geschichte ist nicht meine eigene, aber sie wurde meiner Klasse in der Mittelstufe von einem örtlichen Polizisten erzählt. Ich lebe in Louisville, Kentucky, das im Norden vom Ohio River begrenzt wird. Unsere Stadt ist definitiv nicht für riesige Flussmonster bekannt oder etwas in der Art. Aber der Ohio River ist zwei Dinge, tief und trüb. Der tiefste Teil des Flusses liegt in dieser Gegend und kann über 30 Meter tief sein. Der Polizist, der zu unserer Schule kam, war Teil einer Keine-Drogen-Kampagne, aber er erzählte uns, dass er früher Mitglied einer Unterwassersuch- und Bergungseinheit gewesen war. Das weckte natürlich mein Interesse, sowie das meiner Klassenkameraden. Der Polizist begann uns viele Geschichten zu erzählen, wie zum Beispiel, dass sie ein Auto geborgen hatten und als sie die Tür öffneten, Schlangen herausströmten. Dann erzählte er eine Geschichte darüber, wie er mehrere Leichen aus dem Fluss geborgen hatte. Nach ein paar Geschichten stellte der Lehrer eine Frage, die sicherlich viele von uns dachten. Wenn Sie schon Schlangennester und Leichen gesehen haben, was könnte Sie dazu gebracht haben, mit dem Tauchen aufzuhören? Der Polizist wurde nervös, lachte kurz und begann dann, uns folgende Geschichte zu erzählen. Er war Teil eines Teams, das damit beauftragt wurde, ein Auto und den Fahrer, der im Ohio River versunken war, zu bergen. Sie stiegen ins Boot und fuhren in das Gebiet, in dem sie berechnet hatten, dass die Strömung das Fahrzeug hingetragen haben könnte. Schnell begann der Tauchgang. Nichts Besonderes geschah zunächst. Der Polizist und sein Team erreichten den Flussgrund und begannen, nach dem Wrack zu suchen. Wie bereits erwähnt, ist der Fluss sehr trüb, sodass die Sicht schlecht war. Der Polizist tastete sich mit seinen Händen voran und suchte die Umgebung ab, als er plötzlich etwas Glattes und Rundes fühlte, etwas, das er als größer als einen Essteller beschrieb. In diesem Moment schwamm das, was sich vor ihm befand, davon. Der Polizist beschrieb die gesamte Größe des Fisches als die eines SUVs und vermutete, dass das, was er berührt hatte, das Auge des Wesens gewesen war. Nach der Größe zu urteilen, schätzte er, dass der Fisch groß genug gewesen wäre, um ihn ganz zu verschlucken. Er kehrte so schnell wie möglich zum Boot zurück und sagte den Leuten über ihm, dass er niemals wieder in den Ohio River tauchen würde. Kurz darauf beantragte er eine Versetzung und verließ die Taucheinheit endgültig. Ziemlich verrückt, oder? Flussmonster findet man nicht nur in irgendwelchen Regenwäldern, sie können viel näher an der Heimat sein.